Clicksafe fragt. Der Medienpodcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Clicksafe fragt, dem Medienpodcast der EU-Initiative Clicksafe. Mein Name ist Martin Bregenzer und wir fragen heute, verlieren wir unsere Kinder im Netz? Der eine oder die andere werden es jetzt sicherlich schon bemerkt haben. Wir beziehen uns mit diesem Titel auf ein aktuelles Buch, und zwar auf das Buch Wir verlieren unsere Kinder von der Autorin Silke Müller. Und wir beziehen uns auf diesen Titel, denn wir haben Silke Müller heute eingeladen, um mit ihr über ihr Buch zu sprechen. Herzlich willkommen, Frau Müller.
Hallo, ich freue mich, dass ich da sein darf.
Frau Müller, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und wir wollen auch gleich loslegen. Aber zunächst möchte ich noch unseren zweiten Gast vorstellen und das ist Birgit Kimmel, die Leiterin der EU-Initiative Clicksafe, die diesen Podcast hier produziert. Herzlich willkommen, Frau Kimmel.
Herzlichen Dank, ich freue mich auch, dass ich hier sein kann.
Wir wollen gleich gemeinsam über den Inhalt des Buchs Wir verlieren unsere Kinder sprechen. Ich will kurz ein paar Eckpunkte zum Buch zusammenfassen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Es handelt sich um einen Erfahrungsbericht darüber, was Kindern und Jugendlichen tagtäglich im Internet begegnet. Sie können von diesen Sachen berichten, Frau Müller, weil Sie Schulleiterin einer Oberschule in Niedersachsen sind. Rund 850 Schülerinnen und Schüler besuchen diese Schule und Sie schildern in Ihrem Buch echte Fälle, die sich an Ihrer Schule zugetragen haben. Was sind das zum Beispiel für Fälle, Frau Müller?
Tja, leider muss ich in diesen Fällen sehr konkret werden, wie ich es in meinem Buch auch getan habe, um letztlich ein Bewusstsein zu schaffen, was sich eigentlich hinter Schlagwörtern wie Pornografie, Rassismus, Gewaltverherrlichung und so weiter verbirgt. Das heißt, wenn Sie mich nach konkreten Beispielen fragen, sind es immer die, die mir wirklich auch im Gedächtnis geblieben sind. Wenn ich von der Kastration eines Mannes spreche, dann war es eine Situation, wo eine Achtklässlerin zu mir morgens ins Büro kam und sagte, Mensch, Frau Müller, wollen Sie mal gucken, was heute Morgen im Bus geairdroppt wurde? Der Frage ging allerdings auch Ihre Nachfrage voraus nach meinem Befinden, ob ich denn schon gefrühstückt habe. Und nachdem ich dann sagte, Mensch, zeig mir doch mal, was du gesehen hast, war es eben ein Video, was durch die Busse ging, ungefähr 3,5 Minuten lang, wo man im Grunde genommen den Rumpf eines Mannes sieht, der definitiv nicht in einem OP-Saal liegt und mit einem Skalpell kastriert wird. Sehr blutrünstig, sehr krass, sehr detailgetreu, also auch nicht verschwommen irgendwie von der Kameraführung. Und das war sehr, sehr belastend. Und ich habe mich ehrlich gesagt hinterher gefragt, was eigentlich passiert ist, dass Kinder sowas sehen, aber sich Gedanken machen, ob wir Erwachsenen das aushalten können, was ja diese Frage mit haben Sie schon gefrühstückt impliziert hat. Und das sind Fälle, wo man immer sagen kann, da suchst du ja die ganz krassen raus. Ich könnte ja noch weitergehen und verschiedenste Fälle schildern, wie dass eine 12-Jährige in einem Chatportal, in dem Fall war es tatsächlich Knuddels, das kennen wir alle vielleicht noch aus unserer eigenen Anfangszeit, eben nicht Opfer wurde von sexualisierter Kommunikation, sondern Provokateurin war. Und das hing zusammen mit einer sogenannten Challenge, wo Schülerinnen überlegt hatten, Mensch, ist das super, lass uns mal chatten mit erwachsenen Männern und wer das als erstes das Bild eines Dickpics bekommt, also eines erigierten Penis oder eines Penis an der Stelle, hat diese Challenge dann gewonnen. Und diese Bilder wurden dann auch noch gescreenshottet und verteilt in den entsprechenden Chats, die dafür erstellt wurden. Das sind dann Fälle, die so oder ähnlich sicherlich jeden Tag auf den Handys der Kinder vorkommen können, uns aber leider viel zu selten erreichen. Das heißt, dieses Bewusstsein dessen, was sich hinter diesen eingangs genannten Schlagwörtern verbirgt, ist uns Erwachsenen, die vor allen Dingen manchmal gar nichts mit der pädagogischen Arbeit zu tun haben, sondern ganz unbescholten so durchs Leben gehen, nicht bewusst.
Frau Kimmel, Sie als Leiterin der EU-Initiative Clicksafe und als Medienpädagogin, die schon seit vielen, vielen Jahren in diesem Feld arbeitet, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie solche Beispiele hören? Beziehungsweise Sie haben ja auch in Vorbereitung das Buch gelesen, um das es heute geht. Was waren Ihre Gedanken dabei?
Das Erste, was ich mir überlegt hatte, war, mein Gott, also ich bin da so jemand, ich gucke nicht gerne Horrorfilme oder sowas. Und wir können uns zumindest noch entscheiden. Unsere Kinder können sich gar nicht mehr entscheiden. Und das finde ich tatsächlich ziemlich problematisch, weil unsere Kinder ja ganz unterschiedliche Erfahrungen machen, auch psychisch auf einem ganz unterschiedlichen Stand sind und ich mich frage, was passiert da mit ihnen? Es ist immer wieder auch der Begriff gekommen, auch von Ihnen, Frau Müller, Verrohung. was passiert mit unseren Kindern. Die reagieren da ja gar nicht mehr so richtig drauf. Und da frage ich mich, was steckt denn da wirklich dahinter? Zeigen sie es uns nicht? Weil, oder zeigen sich sie es den anderen nicht, weil sie auch Angst haben, dann uncool zu wirken? Oder werden sie doch begleitet in der Nacht von Albträumen und was sie da sehen?
Das finde ich ganz wichtig, dass Sie diesen Impuls geben, denn das ist genau das, was mich beschäftigt. Ich sage immer wieder, ich bin keine Psychologin und ich kann sicherlich keine Einordnung oder medizinische Einordnung treffen, was da passiert. Ich kann nur feststellen und Vermutungen anstellen. Und das, was Sie schildern, macht mir große Sorge, denn einerseits gibt es mit Sicherheit Kinder, die sind einfach unbelastet. Das heißt, die sehen sowas, sagen, will ich gar nicht sehen, klicken es weg und dann ist es auch raus aus dem Kopf. Das gibt es mit Sicherheit. Ich glaube aber auch, dass es viele Kinder gibt, die gefesselt sind von dieser Faszination des Grausamen, die es wahrscheinlich seit Menschengedenken gab. Aber der Zugang dazu ist ja ein deutlich anderer geworden. Sie haben es eben geschildert. Die Kinder haben nicht mehr die Wahl, sich etwas anzuschauen, sondern sie werden 24/7 bespielt damit, die gar nicht wegschauen können. Und wenn man nicht wegschauen kann aus einer Szene, wo man dann sehr wohl die Einordnung hat, Mensch, das ist echt, das ist eben kein Horrorfilm mit, wo Kameras sind und Schweineblut dabei ist oder wie auch immer, wo ich mir diese Situation zumindest noch als Kamerabild vorstellen kann, sondern ich sehe, es ist echt, dann glaube ich schon, dass Kinder ganz oft an diese Bilder denken, zumindest schildern mir das Schülerinnen und Schüler, wenn sie sagen, na ja, das kommt manchmal schon hoch, sie sagt nachts, genau, wenn man im Bett liegt und wenn die Gedanken sowieso oft verrückt spielen. Und ich glaube, dass der Weg zu uns Erwachsenen von uns selber manchmal verstellt wird, wenn wir Dinge sagen wie, mein Kind macht sowas nicht. Das ist für mich übrigens einerseits ein toller Satz, wenn Eltern sagen, okay, sie sind total stolz auf ihr Kind und sagen, nee, mein Kind ist davon völlig unbetroffen. Und gleichzeitig ist es so eine Bürde, weil kein Kind kommt dann mehr und sagt, übrigens doch, dann ist es ja eine Enttäuschung. Und sie wissen selber, Enttäuschung auszuhalten für Kinder ist eine große Katastrophe. Das heißt, ich glaube, wir lassen die Kinder, und das ist ja eben eine große Befürchtung im Netz, viel zu sehr mit ihren Gedanken allein. Und andererseits glaube ich auch, dass es schon eine Zunahme von Aggressivität, von anderem Verhalten beflügeln kann. Das heißt, diese Verrohung sorgt ja auch für eine Abnahme von Empathie und von Einsetzen für andere, von sich erheben für oder gegen das Unrecht, was anderen geschieht. Und ich glaube, das ist sehr, sehr facettenreich und deswegen ja auch so wichtig, dass wir darüber ins Gespräch kommen.
Ich halte ja viele Elternabende auch und eines, was ich die letzten Jahre immer wieder mache, ist auch Eltern nochmal zu erklären, was tut eigentlich das Handeln unserer Kinder auch nochmal antreiben. Und da erkläre ich nochmal, was sind deren Grundbedürfnisse und dass eins der wichtigsten Grundbedürfnisse ja auch Anerkennung ist und Zugehörigkeit zur Gruppe. Und da stelle ich mir hier die Frage, was Kinder tatsächlich, ist es eher das, dass sie tatsächlich nicht ausgeschlossen werden wollen, weil es nur wenige sind, die sagen, das lösche ich jetzt? Ist es das, dass sie eher genauso cool wie die anderen sein wollen und dann eher auch auf cool machen und sich das angucken, weil in meinem Umfeld, wenn ich mein Patenkind frage oder die jetzt 12 ist, dann sagt die, ich will es eigentlich gar nicht sehen. Ich versuche es zu löschen. Aber der Gruppendruck ist unglaublich groß, wie ein Leben sieht es.
Ähnlich. Also das ist genau, was Sie schildern. Das geht ja schon alleine damit los, dass mir Kinder seit vielen Jahren versuchen zu erklären, wie wichtig dieser Like unter einem Post, unter einem Bild oder wo auch immer ist. Und ich habe ja in meinem Buch auch dieses Kapitel Charakterbildung durch Likes. Ne? Das heißt so dieses, wie ich mich darstelle und wie das nach außen wirkt, das macht was mit mir. Ja. Und wenn Sie schildern, dass dieser Gruppendruck groß ist, dann fängt es ja schon alleine damit an, wenn ich ein Kind habe, was nicht in der schulischen WhatsApp-Gruppe ist. Ich meine, wir können noch so oft sagen, hey, liebe Kultusministerin, macht mal Messenger, die haben wir. Ne? Wir nutzen iSurf als Plattform, die hat einen Messenger. Es bedient aber keiner, weil es eben nicht im Alltag verankert ist. Das heißt, diese Gruppen gibt es. Wenn ein Kind nicht dabei ist, weil es vielleicht noch auch kein Smartphone hat oder weil die Eltern sagen, nee, geh mal raus oder das Kind vielleicht selber die Entscheidung trifft, rauszugehen, übt es Druck aus. Und genauso ist es mit Inhalten. Das heißt, es gibt ja immer wieder Videos, die plötzlich total viral gehen und dann kennt es jeder. Und dann gibt es die Kinder, die sagen, ich will das gar nicht, aber sie haben keine Chance, erstens davor zu entkommen. Selbst wenn sie es nicht auf dem eigenen Handy haben, zeigt es ja spätestens am Nachmittag irgendjemand von seinem Account, vielleicht bei TikTok. Wenn ich selber keinen TikTok-Account habe, heißt das ja nicht, dass ich damit nicht in Berührung komme. Und gleichzeitig ist es aber auch diese, ich sag das eben schon, es ist die Faszination dafür, ich will das auch sehen, ich will mitreden können, ich will Teil der Community und der Gemeinschaft sein. Das heißt, auch das ist so mehr perspektivisch zu sehen, dass man nicht eben einfach sagen kann, nutz einfach nicht TikTok, lösch es einfach. Es ist ja trotzdem da. Und das ist ganz schwierig, ja.
Oder auch genau das, wenn wir warnen, auch WhatsApp zu nutzen für einen Klassenchat, in anderen Anbieter wie vielleicht Signal oder sowas oder Signal, erlebe ich bei den Eltern häufig auch dieses Argument, dass sie sagen, aber ich möchte nicht, dass mein Kind abgehängt wird. Wenn ich das mache, sind wir zum einen außerhalb der Schule abgehängt, weil alle Sportgruppen, alle sich über WhatsApp organisieren. Aber auch, wenn ich die Person bin, die jetzt in der Klasse sagt, ich möchte diesen Dienst nicht nutzen, ist mein Kind abgehängt. Das heißt, Eltern sind im Moment eigentlich aus meiner Sicht sehr gefordert, sich damit auseinanderzusetzen, sehr gefordert, klar zu bleiben, auch in Gespräche zu kommen, auch mit anderen Eltern in Gespräche zu kommen. Das würde mich mal interessieren, wie Sie da in der Schule umgehen, denn ich erlebe gerade bei Elternabend, wenn ich Eltern auffordere, schauen Sie sich mal an, wo es in Familien funktioniert, wer hat gute Modelle. Wie bleiben Sie in Kontakt miteinander? Sprechen Sie miteinander, dass dieses Miteinander kommunizieren, sich austauschen und auch in dieser Offenheit zu sein, zu sagen, es gibt einfach auch Themen, da habe ich keine Lösung. Ich weiß es nicht, wie ich damit umgehen soll, aber das müssen wir gemeinsam besprechen.
Das ist der Punkt. Und wenn Sie sagen, wie lösen wir das in der Schule, dann würde ich da gleich ganz gerne drauf eingehen, wenngleich ich einen Schritt noch vorweg widersetzen würde. Sie haben eben über Eltern gesprochen und WhatsApp-Gruppen und dass Sie genauer hingucken sollen. Ich möchte auch an die Eltern appellieren, dass mir manchmal Angst und Bange wird, wenn ich höre, wie Eltern innerhalb ihrer WhatsApp-Gruppen, die ja ähnlich organisiert sind wie die der Kinder, über Lehrer herziehen, über andere Eltern herziehen, über Kinder übrigens herziehen, die ja dann scheinbar diejenigen sind, die Klassen aufmischen und so weiter. Es ist ja von Zeit zu Zeit schon so, dass uns das auch mal zugespielt wird. Und wenn ich dann sage, wir Erwachsenen sind wirklich die ernsthaft schlechtesten Vorbilder für unsere Kinder, dann ist das für mich ein extrem wichtiger Punkt. Und das möchte ich noch einmal verstärken. Ich habe gestern Abend einen offenen Brief hier in unsere Gemeinde geschrieben, weil auch dort über Facebook, die Kinder sagen uns immer, Facebook ist das Netzwerk der alten Leute. Da weiß man, wann man alt ist, das hat man dann definiert. Aber auch da sind die Kommentare zu Mandatsträgern oder zu Debatten so unterirdisch, dass ich genau dazu mich positioniert habe und gesagt habe, ey, das ist doch gerade unser Thema. Das heißt, wenn ich bei Elternabenden, um in die Schule zu kommen, anfange, dann sage ich immer, ich hoffe, Sie bleiben sehr klar in Ihrer Kommunikation bei WhatsApp-Gruppen und hören auf, Menschen despektierlich zu behandeln, zu denunzieren, über andere zu sprechen und so weiter. Da ist das Betreten schon oft groß. Und bei den Kindern ist es eben tatsächlich so, dass sie eigentlich, sobald mehrere Menschen da ja zusammentreten, auch Kinder zusammentreten, 20, 25, theoretisch eine Moderation bräuchten, ne? Jemand, der Funkdisziplin mal sagt und sagt, so geht's jetzt nicht, jetzt ist hier mal eine Grenze. Ich glaube aber tatsächlich, dass dieses Gespräch darüber unfassbar wichtig ist, dass man den Kindern zum einen vermittelt, ein WhatsApp-Chat mit einer ganzen Gruppe ist nicht privat. Das heißt, lass mich's bitte mitlesen, weil ihr könnt keine Geheimnisse mit 25 über eine Schule austauschen. Das geht nicht. Um dann vielleicht sich mal einzuschalten, um auch mal konkret zum Telefon zu greifen und zu sagen, pass mal auf, unsere Kinder, die machen da gerade echt Mist. Lass uns mal zusammensetzen, um gemeinsam eine Lösung zu finden.
Genau.
Sie haben so wichtigerweise gesagt, dieses Gespräch darüber ist wichtig und nicht einfach zu reagieren mit, ja, wenn es dir zu viel geht, dann gehst du halt jetzt raus. Das kann eine Lösung sein, wenn man zu dem Schluss kommt und sagt, ich verordne mir mal selber ein bisschen WhatsApp-Detox, aber es ist eben nicht die einzige Lösung und vielleicht auch eine, die am Schluss stehen sollte.
Frau Müller, Sie haben in Ihrem Buch ja auch beschrieben, was es für Angebote in Ihrer Schule gibt, mit dem Sie den Problemen begegnen, die Sie im Buch beschreiben. Können Sie uns da noch kurz einen Einblick geben, was Sie den Schülerinnen und Schülerinnen da anbieten, was dabei gut funktioniert oder wo Sie vielleicht auch an Grenzen stoßen?
Ja, also ich muss mich immer davor verwarnen, wenn es heißt, naja, du bist doch jetzt wohl nicht auf Wegen von Manfred Spitzer unterwegs und so nach dem Motto, ne, das ist die digitale Demenz und so weiter. Sage ich, um Gottes Willen, wir sind hier Smart School ausgezeichnet von der Bitkom, wir betreiben seit 2009 strategische Digitalisierung und für Niedersachsen bin ich sogar Digitalbotschafterin. Also ich sag mal so, alleine davon müsste man wissen, dass ich Digitalisierung vorantreibe und nicht hemmen möchte. So, wir sehen aber auch, dass wir in der Schule eben nicht nur Technisierung betreiben dürfen, sondern in Haltungsfragen kommen. Und wenn wir in die letzten 20 Jahre gucken, dann haben soziale Netzwerke unser Miteinander einfach verändert. Das müssen wir feststellen. Das heißt auch, natürlich ist Schule ein Anker, wo sich etwas verändern muss und wo wir genau diese Thematik aufgreifen müssen. Ganz konkret bedeutet das, dass wir vor Jahren angefangen haben zu überlegen, wie kriegen wir die Kinder ins Gespräch? Wie lassen sie uns in ihre Welt, aus der wir irgendwie raus sind, weil wir einen anderen Blick haben, weil wir Algorithmen von 40, 50, 60-Jährigen bedienen oder 30-Jährigen und nicht die von 13-Jährigen und andere Dinge sehen. Das heißt, wir können theoretisch gar nicht mitkriegen und daraus, nichts mitkriegen. Und daraus ist die sogenannte Social Media Sprechstunde entstanden. Die bietet einen Kollege an, der dann übrigens auch sehr viel mit Clicksafe-Materialien arbeitet, hinterher, um Fälle aufzuarbeiten.
Mit uns.
bei dem es in erster Linie darum geht, den Kindern ein offenes Ohr, ein offenes Herz, aber auch ein offenen Verstand zu bieten. Das heißt, diese Sprechstunde ist zum einen physisch organisiert, das heißt, zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Woche findet die statt und die Kinder können sich vertraulich an diesen Kollegen wenden. Der Name Social Media Sprechstunde impliziert ja schon, wir reden mit euch auf Augenhöhe über ein Thema, was euch angeht. Das können Sozialpädagogen sein, die das anbieten, das können normale Lehrkräfte sein, das können übrigens meinetwegen auch Eltern sein, die sowas anbieten und sagen, hey, ich will wohl ehrenamtlich in der Schule gern mitarbeiten, wenn man jemanden hat, ich kenne mich einigermaßen aus. Ich glaube, nur wichtig ist, den Kindern zu signalisieren, hey, das geht tatsächlich um eure Lebenswelt, Teil der Kinder- und Jugendkultur. Das machen die Kinder auch und kommen immer mehr. Also in den letzten Jahren ist ja der Zulauf stark gestiegen, sodass wir gesagt haben, okay, es kann gar nicht mehr ein Kollege machen, das müssen mehrere machen. Gleichzeitig ist es aber auch so ein 24-7-Angebot und mir ist der Begriff dabei ganz wichtig, dass wir verstehen, 24-7, weil Schule endet nicht, wenn Kinder aus der Tür der Schule gehen, sondern sie nehmen ihre Freunde mit, sie nehmen die Kommunikation mit, sie nehmen die Gedanken mit. Das heißt nicht, dass ich als Lehrer 24-7 arbeiten und zur Verfügung stehen muss, dann kriegen ja alle wieder Angst und sagen, was bedeutet das jetzt für mich? Aber es bedeutet, dass Kinder selbstverständlich abends, wenn ihnen was begegnet, zum Beispiel an uns eine Mail schreiben können und sagen können, oh, mir passiert hier gerade was, das ist ganz schräg, kann ich darüber morgen mit ihnen sprechen? Oder mein Kollege ist dann tatsächlich so, dass er auch noch am Abend antwortet, weil das immer reinploppt und der sagt, das ist mein Anspruch, den Kindern dann zu helfen. Wie so ein Digital Streetworker, der im Netz dann unterwegs ist. Das wird total gut frequentiert und das ist auch angedockt an ein kollegiales Beratungssystem, wo dann einmal in der Woche die Sozialpädagogen, die Beratungslehrer und Herr Hillers, so heißt er, über den schreibe ich ja auch im Buch, zusammentreten und sagen, ey, das sind so krasse Fälle, lass mal überlegen, was wir machen. Andererseits versuchen wir, den Schülern immer wieder im Unterricht natürlich Hinweise zu geben. Ich bin zwar gegen die Einführung eines einzigen Pflichtfachs Medienerziehung, allerdings genau dann, wenn es darum geht, dass man glaubt, damit löst man die Probleme. Wir haben auch Digitalkunde in Klasse 7, das ist so ein verpflichtender Wahlpflichtkurs, den wir dafür alle Kinder dann angesetzt haben. Da geht es so ein bisschen natürlich um Technik, um Datenschutz, um Rechtsgeschichten, da gibt es ja tolle Rechtsseminare, zum Beispiel von der Gesa Stückmann, die mit Law for School einfach mal eine Aufklärung macht, was darf ich nicht. Und das brauchen die Kinder auch, diesen Input, selbstverständlich. Natürlich machen wir auch das. Und gleichzeitig geht es aber dann auch, da sind Kinder und Lehrer manchmal verbunden, weil wir hin und wieder ältere Schülerinnen und Schüler vortragen lassen in Dienstbesprechungen, was denn gerade so im Netz los ist. Das heißt, die schulen auch unsere Lehrkräfte oder wir schulen Lehrkräfte und sagen, guck mal, das rollt gerade auf uns zu, diese Problematik haben wir, hierüber müssen wir sprechen. Und stellen dann eben auch begleitendes Material zur Verfügung immer und sagen, hier, da könnt ihr gucken, da ist das von Clicksafe, da ist das von, wir haben Weitklick, wir haben Uport, wir haben tolle Initiativen, bedient euch bitte und arbeitet mit den Kindern. Also ich glaube, dass die strategische Medienkompetenzerziehung ist total wichtig, gleichzeitig aber auch diese ethisch-normative, dass man sagt, ich gebe den Kindern ein Angebot, mit mir überhaupt ins Gespräch zu kommen. Beide Seiten sind total wichtig und beide Seiten bieten wir hier an.
Da würde ich nochmal direkt nachfragen. In Ihrem Buch ist auch mehrfach die Rede davon, dass es eine digitale Ethik braucht. Sie haben es jetzt gerade auch noch einmal gesagt. Was schwebt Ihnen davor, wenn Sie von einer digitalen Ethik sprechen? Was würde das beinhalten oder was würde das alles umfassen?
Also, wenn man mal ein bisschen in die Menschheitsgeschichte zurückkommt, dann ist es doch so, dass überall da, wo Menschen zusammentreten, gibt es Konventionen, gibt es Übereinkünfte, gibt es im Grunde genommen Regelungen, wie man miteinander umgeht. Übrigens hängen im Klassenzimmer an ganz vielen Schulen immer die Klassenregeln. Wir lassen einander aussprechen, wir sind und so weiter. Ob die gut sind oder nicht, sei dahingestellt. Aber sie gibt es zumindest in gewisser Weise. Diese Konvention, nenne ich sie mal so, haben wir im Umgang mit sozialen Netzwerken nicht gefunden und nicht diskutiert. Und es ist für mich übrigens an bestimmten Stellen auch unglaublich, da bin ich auch beim ethischen Grundgedanken, dass wir uns durch unsere analoge Gesellschaft, die Kinder teilen ja nicht analog und digital, wir sollten auch mal endlich damit aufhören, das zu tun, wir uns sehr gläsern bewegen müssen. Das heißt, ich mache mal ein Beispiel. Polizisten im Einsatz tragen eine Kennnummer, dass sie identifizierbar sind. Wir fahren mit Nummernschildern durch die Straße. Wir haben eine Steuer-ID, dass wir bloß nicht am Finanzamt vorbeikommen. Das heißt, wir sind überall zu jedem Zeitpunkt identifizierbar. Wir haben IPs von unseren Rechnern und so weiter. Nur im Netz habe ich keine Identifikation. Das heißt, ich kann mich sicherlich bei Straftaten über die IP und so weiter, natürlich, klar, hinterlasse ich Fußspuren, aber in erster Linie kann ich mich mal anonym anmelden und wie die Axt im Walde dort agieren und Menschen wirklich fertig machen. Und dieser ethische Grundgedanke, wie wir miteinander, ich bin ja dann schon fast religiös und komme auf die 10 Gebote, die ja irgendwie auch mal letztlich irgendwann, eigentlich bin ich nicht religiös, aber die sind ja mal Basis unseres Grundgesetzes gewesen und von allen sozusagen Übereinkünften, die man schafft. Dass wir nie diese Diskussion geführt haben seit 2009, so seit 2018, seit TikTok kam, das ist mir ein Rätsel. Und dass immer wieder gesagt wird, man müsste mal, wir sollten mal drüber sprechen, das kann halt nicht mehr ausreichen. Und diese Debatte haben wir nie geführt. Das heißt, wir führen überhaupt gar keine Gespräche über ethischen Umgang sozusagen im Netz. Firmen machen ihre Compliance-Regelungen. Ich weiß nicht, bei ClickSafe gibt es das mit Sicherheit auch, dass man sicherlich auch Firmenübereinkünfte hat oder unternehmerische Übereinkünfte hat, wie man miteinander umgeht. Nur im Netz gibt es es nicht. Und das ist für mich ganz schwierig.
Ja, Frau Kimmel, auch bei ClickSafe gibt es einige Materialien, die sich mit digitaler Ethik beschäftigen. Ich mache hier mal einen kurzen kleinen Werbeblock. Wir haben zum Beispiel die 10 Gebote in der digitalen Ethik für Jugendliche, ein Postcard und ein Flyer. Es gibt ein umfangreiches, ca. 150 Seiten Unterrichtsmaterial, Ethik macht Klick, Werte Navi fürs digitale Leben. Und das neueste Material aus der Reihe Meinungsbildung in der digitalen Welt beschäftigt sich eben mit Meinungsbildungskompetenz. Frau Kimmel, sehen Sie da Überschneidungen zu den Dingen, die gerade von Frau Müller genannt wurden in Bezug auf digitale Ethik?
Ja, unbedingt. Also ich finde, dass Sie, Frau Müller, jetzt gerade ganz viele Aspekte nochmal genannt haben. Ich habe jetzt ein bisschen mitgeschrieben und würde ganz gern mal auf die einzelnen Themen eingehen. Das eine ist dieses Fach Medienerziehung. Sie haben das nochmal genannt. Das wird ja seit Jahren diskutiert. Querschnittsaufgabe, brauchen wir es als Fach. Ich bin mittlerweile an einem Punkt, wir haben bis vor ein paar Jahren noch diskutiert und Medienpädagogik, Medienbildung sehr abgekoppelt von der allgemeinen Pädagogik. Das, was wir mittlerweile an Ansätzen haben, auch bei ClickSafe, ist, wir können es nicht abkoppeln. Medienerziehung gehört in die Konzepte allgemeiner Pädagogik hinein. Wir müssen genauso, wenn wir über den Erwerb von Kompetenzen bei Kindern und Jugendlichen sprechen, wenn wir darüber sprechen, Entwicklung von Sozialkompetenzen, von kommunikativen Kompetenzen, auch das auf beide Welten übertragen. Und da sehe ich eines der großen Probleme, da sind wir noch lange nicht. Also das ist tatsächlich immer noch getrennt. Diese Ethikthemen aufgreifen, halte ich mittlerweile als eines der wichtigsten Schwerpunkte, die wir in diesem Feld haben, denn hier sprechen wir darüber, wie wollen wir leben? Wie wollen wir miteinander umgehen? Was ist es eigentlich, was es ausmacht, dass wir uns auch wohlfühlen und dass wir im Netz genau das machen können, was uns interessiert, aber nicht geschädigt werden? Und deshalb müssen wir vor allem auch wieder mit unseren Kindern und Jugendlichen ins Gespräch kommen. Was heißt es eigentlich, nicht geschädigt werden? Wie würde man eine Community aufbauen, die sich für alle gut anfühlt? Die unsere Materialien kennen, gerade in Bezug auf das Material Cybermobbing, wissen auch, dass wir, wenn wir Maßnahmen entwickeln, das Thema Menschenrechte in den Vordergrund stellen. Und Sie haben es eben genannt, unsere Verfassung. Wir haben auch hier die wichtigsten Punkte eigentlich auch der Menschenrechte drin. Aber unsere Kinder kennen es nicht. Und wir setzen aus meiner Sicht immer wahnsinnig viel voraus, was unsere Kinder eigentlich alles wissen sollten und müssten. Und machen uns gar keine Gedanken mehr darüber, dass wir ihnen das erstmal beibringen müssen. Und das, was ich bei unseren Kindern und Jugendlichen erlebe, ist, wenn wir mit ihnen in diese Gespräche gehen, dass die ein sehr gutes moralisches Gerüst haben. Also dass dieses Gerüst tatsächlich auch sehr verankert ist. Die wollen vieles gar nicht. Die wollen nicht, dass andere beschädigt werden. Sie wollen es auch nicht tun. Es sind nur wenige, finde ich, die so dysfunktionale Verhaltensweisen haben auf der Grundlage ihrer Entwicklung, die wir schwer erreichen. Aber den größeren Teil erreichen wir. Das glaube ich schon. Und deshalb bin ich hier auch immer sehr klar, ob ich mit Lehrkräften oder Eltern arbeite. Wir als Erwachsene sind hier in der Fürsorgepflicht und sind Vorbilder. Auch das haben Sie eigentlich vorhin schon mal angesprochen. Und Vorbilder heißt, dass wir uns auch bewusst machen müssen, wenn wir unsere Kinder stark machen wollen. Wir selbst sind eigentlich die größten umweltbezogenen Schutzfaktoren in Bezug auf die Resilienz und auf die Resilienzentwicklung, nämlich das, wie wir mit unseren Kindern umgehen. Und wir haben, können wir ja hier sagen, wir haben uns kurz besprochen vorher und haben gesagt, natürlich ist es in den Medien immer spannend, weil man diese ganzen grässlichen Themen auf den Tisch bringt, was die Kinder erleben. Und es bleibt immer wenig Zeit, darüber zu sprechen, was müssen wir eigentlich tun und vor allem auch wir Erwachsene tun. Eine Frage hätte ich gerade am Ende. Ich finde es spannend, was Sie eben sagen, Social-Media-Sprechstunde. Und auch, dass Sie sich als Schule so begreifen, Schule als 24-7-Angebot. Das sehen viele Schulen nicht so, würde ich mal sagen. Und auch viele Lehrkräfte sagen, ich habe mein Deputat, aber das geht nicht darüber hinaus, dass ich solche Angebote noch machen kann. Wie lösen Sie das, Frau Müller, in der Schule?
Also, mein großer Vorteil ist, wir sind ein großes System, das muss ich dazu sagen. Und auch die kleinen Systeme, die wirklich Ressourcenmangel haben, natürlich davor schützen, dass man sagt, okay, das kann jede Schule machen. Allerdings glaube ich, dass wir Schulleitung uns eher im Leadership-Gedanken verstehen müssen. Das heißt, wir sind ja nicht nur die Verwalter des Schulrechts, sondern wir müssen ja gucken, wie ich in einem Korsett, was ich habe, trotzdem frei agieren kann. Und da möchte ich eine Lanze zumindest für Niedersachsen brechen, aber es ist auch in anderen Bundesländern so. Wir sind nicht gegängelt, wie es immer so schön heißt, von den Kultusministerien. Das heißt, uns wird Verantwortung übertragen, die wir nutzen können. Und ich habe als Schulleitung Freiheiten. Das heißt, ich gucke dann tatsächlich, wie kann ich diese Stunde beispielsweise in einem Stundenplan verankern und sagen, okay, du hast jetzt zwar nicht Mathe, Deutsch und Englisch, aber wir haben in der Schulkonferenz festgelegt, dass dieses Angebot so wichtig ist, dass es in deine Arbeitszeit fällt. Das heißt, anders ausgedrückt, der Thomas Hillers arbeitet halt eine Unterrichtsstunde weniger, beziehungsweise zwei sind es an der Stelle schon, weil er dieses Angebot macht. Und das ist ein Angebot wie ein AG-Angebot, wie ein Unterrichtsangebot für die Kinder. Das heißt, es kommt den Kindern zugute. Und da würde ich mit jedem Verwaltungsbeamten dann auch in den Ring steigen und dann sagen, sag mir, warum ich ein Angebot für die Kinder, das wir in einem freiwilligen Modus organisiert haben, nicht machen dürfte. Ist mir bislang noch nicht passiert. Und ich bin mir auch sicher, dass mir keiner da eine Schranke setzen würde. Denn dieses Narrativ mit wir dürfen ja nicht, das müssen wir Schulleitung mal aufhören zu bedienen. Das machen wir immer sehr gerne. Ich motz auch ganz gerne auf der Politik und auf Verwaltung rum, also jeden Tag fast. Aber ich muss dann halt auch mal fair sein und sagen, okay, wenn ich ein gutes, argumentativ gutes Angebot mache und eine gute Idee habe, steht mir niemand im Wege. Und da würde ich mal behaupten, das ist in allen Bundesländern der Fall. Das heißt, man kann mich auch gerne ansprechen, wie wir das tun. Ich glaube nur, dass wir diesen Weg gehen müssen, selber die Türen aufzustoßen. Wir können nicht warten, bis von oben was kommt. Wir sind in einem Ressourcenmangel, den kann jetzt im Moment keiner irgendwie per Knopfdruck lösen. Wir können diese Bildungskatastrophe derzeit auch nicht abwenden, aber wir können Kinder Angebote machen, sie in ihrem Alltag zu begleiten. Und das ist unsere Aufgabe.
Ich verfolge seit Jahren die Entwicklungen in Australien. Die, würde ich mal sagen, sind ein Schritt vor uns. Denn hier hat die Regierung auch einiges an Geldern zur Verfügung gestellt, um in Schulen vor allem sowas wie Anti-Mobbing-Programme, Programme gegen Gewalt, auch gegen Gewalt im Netz aufzubauen. Spannend fand ich jetzt, das ist noch gar nicht jetzt im März, habe ich das entdeckt. Also erstmal vielleicht, es sind in diesen Schulen jetzt in den letzten Jahren tatsächlich Strukturen aufgebaut worden, wo in der Schule zum einen das passiert, was Sie eben schildern, was ich wunderbar finde und was ich auch glaube, das brauchen wir. Aber auch, wo Schulen Netzwerke haben, dass wenn sie problematische Fälle haben, wenn sie intervenieren müssen, eigentlich sofort wissen, wie läuft so ein Prozess, wen muss ich ansprechen, wie gehen wir in der Interventionsmaßnahme damit um, was heißt es eigentlich, wie ist unsere Haltung dazu in Bezug auf Schüler, wollen wir dass die Schüler lernen, ihr Verhalten zu ändern, sich zu reflektieren oder, was ich in vielen Schulen erlebe und was mich immer wieder erschreckt, wir sanktionieren, wir zeigen es den Eltern, wir tun es nach außen, aber letztendlich für den Schüler, für beide Opfer und Täter bleibt genau. manchmal nicht viel übrig, dass sie tatsächlich aus ihrem Verhalten lernen können. Mittlerweile gibt es eine Studie, auch die Australier haben nochmal drauf geguckt und sagen, das ist gut, wir sind hier gut weitergekommen, aber um noch besser weiterzukommen, brauchen wir eigentlich diese Strukturen, die sich übers ganze Bildungssystem ziehen, so dass wir wissen, wir haben alle die gleichen Strukturen aufzubauen. Und zwar nicht als Empfehlung, sondern es ist tatsächlich finanziell unterstützt.
Und das finde ich so wichtig, dass Sie darauf hinweisen. Denn ich möchte mal einen Brückenschlag machen zum Rauschgiftkonsum. Da haben wir das zum Beispiel hier bei uns im Landkreis gemacht, dass wir mit der Behörde, mit allen Schulleitern des Sek-1-Bereichs zusammengetreten sind, mit Polizei, mit Staatsanwaltschaft, mit Gesundheitsamt und ein gemeinsames, dann tatsächlich Sanktionskonzept auf den Weg gebracht haben. Da geht es aber auch um einen anderen Straftatsbestand oder eben einen, den wir dazu machen.
Absolut, ne?
Am Ende von, was ist bei Besitz, was ist bei Konsum, was ist bei Weitergabe. Und alle Schulen im Landkreis agieren gleich. So, das ist total gut und es bringt Klarheit und es bringt auch sehr viel Ruhe. Es löst nicht das Thema, aber es bringt Ruhe im Umgang damit rein. Wenn Sie das jetzt schildern für den Umgang mit, bleiben wir bei Mobbing oder Cybermobbing, ist für mich eine Erkenntnis total wichtig. Es gibt nämlich fast, zumindest in meiner Wahrnehmung, keinen Konflikt mehr, der nicht medial begleitet ist. Entweder es beginnt im Netz und wir sehen dann die Auswirkungen hier auf dem Schulhof oder die Kinder streiten sich hier und führen es im Netz fort. Oder es gibt einen ganz klassischen analogen Streit, der dann spätestens abgefilmt wird und irgendwo hochgeladen wird. Das heißt, wir sind wahrscheinlich noch mehrere Dimensionen denkbar, aber irgendwie hängt immer Social Media mit drin. Und wenn ich das doch weiß, dann weiß ich auch, dass ich ein Bewusstsein brauche. Und das ist die Intention meines Buches, zu sagen, Leute, wir haben nicht nur mach mal an, sperr mal und gib Verbote aus, sondern wir haben ein riesiges gesellschaftliches Problem übrigens auch an der Stelle. Und wenn ich dieses Bewusstsein weiterspinne und sage, wenn ich jetzt staatlich nicht reagiere, mit zum Beispiel Geld, mit anderen Programmen, die ich in die Schule bringe und flächendeckend ausrolle, dann habe ich möglicherweise ein Problem mit Empathielosigkeit in der Gesellschaft, vielmehr aber für mich auch mit Demokratie. Denn diese Kinder kriegen mit, wenn ich was Falsches sage im Netz, werde ich ja sofort sozusagen auf die mediale Autobahn geschickt und überrollt. Sprich Hate Speech, despektierliche Bilder, die über mich hochgesetzt werden und so weiter. All diese Strukturen, die Erwachsene zeigen, kopieren Kinder und machen es auch. Wer übernimmt freiwillig denn dann noch Mandate und setzt sich für andere ein? So, das ist die nächste Frage. Und wenn ich jetzt an solche Programme denke, dann habe ich zum Beispiel zu der Social-Media-Stunde jetzt schon ein paar Mal öffentlich gesagt, ich würde so gerne mir wünschen, dass es alle 40.000 Schulen in Deutschland anbieten müssen, nicht nur können, sondern müssen, damit überhaupt ein Bewusstsein da ist. Ich würde mir so wünschen, dass, was Sie gerade gesagt haben, dass ich eine Übereinkunft habe, wie gehe ich mit Opfern, klar, ich schütze sie ja, wie gehe ich mit den jungen Tätern, die das oft unbewusst machen, also unbewusst im Sinne von nicht unbedarft, aber die sich über Konsequenzen des Miteinanders oder des schlechten Handels bewusst sind. Das heißt, natürlich brauche ich die Übereinkunft. Leute, wir müssen dieses Kind sicherlich sanktionieren, aber mit dem Wort, ich bleibe hier an deiner Seite, wir lassen dich nicht allein, du hast Mist gebaut, aber wir gehen den Schritt zu Ende und sind die ganze Zeit bei dir. Das ist ja erstmal diese ethische Übereinkunft, die ich bräuchte. Wenn wir aber nicht seitens, entweder ist es die Kultusministerkonferenz, vielleicht auch die Innenministerkonferenz, wenn wir nicht über eine Übereinkunft kommen, dass dieses Thema in die Schulen gehört, und zwar durch wirklich gute, sicherlich teure Programme, durch teures Personal, aber durch eine Verbindlichkeit. Dann reden wir nächstes Jahr hier bei ClickSafe wieder über das gleiche Thema, dann reden wir in 5 Jahren über das gleiche, vielleicht noch mit viel, viel zugespitzteren Situationen. Ich glaube, das ist der Schlüssel zu allem. Jetzt ein Bewusstsein zu entwickeln, dass es Strategie braucht dahinter und nicht nur eine Absichtserklärung.
Ich habe mit großer Freude Ihr Buch gelesen, denn Sie greifen sehr vieles auf, mit was wir uns ja auch schon sehr lange beschäftigen. Und eine Sache, Sie haben ja Ihre Fallbeispiele und dann haben Sie nochmal diese Beispiele aus den Memes, die hier ja vor allem nochmal diese Themen aufgreifen, Menschenverachtung, Diffamierung, Rassismus und so weiter. Da war ja ein Beispiel dabei, wo Sie sagen, diese vielen Hitler-Memes, wo Sie sich fragen, wir sind erschüttert, unsere Kinder erstmal nicht, und Sie dann festgestellt haben, die wissen ja gar nicht viel über diese Zeit, ne? Und sich dann auch überlegt haben, die muss man mal emotional erreichen. Und eines unserer Ansätze, das findet man auch in unserem Cybermobbing-Handbuch unter dem pädagogischen Handeln, ist tatsächlich, dass wir sagen, wir erreichen Kinder und auch vor allem intrinsisch motivierte Verhaltensänderungen nur dann, wenn wir sie emotional erreichen. Wir sprechen hier sogar von einer emotionalen Erschütterung. Und deshalb ist es hier vor allem auch wichtig zu sagen, wir sprechen von prospektivem Lernen oder prospektiven Sanktionen, nämlich sich auseinanderzusetzen, Tatfolgen, Konfrontation, überhaupt erstmal auch sehen, was macht es mit anderen, das Kennenlernen, dass andere mal darüber sprechen, wie es ihnen eigentlich ergeht, wenn sie beleidigt, diffamiert werden. Das heißt, auch hier wieder ein ganz anderer Ansatz ins Gespräch kommen, Kinder ernst nehmen und auch hier nicht immer davon ausgehen, dass Kinder das bewusst machen, um andere zu schädigen, sondern häufig auch aus Unwissenheit. Und da sehe ich auch nochmal unsere Aufgabe als Pädagogen, anders hinzuschauen.
Absolut. Also ich habe hier jetzt gerade in den letzten 2 Wochen ganz viel auch nochmal für mich gelernt, weil wir einen Praktikanten hatten, der in der Psychiatrie arbeitet. Und der macht so eine Fortbildung als systemischer Berater und musste 6 Wochen an eine Schule. Und der saß mit mir bei einem Kaffee und sagte, Silke, kennst du eigentlich das Konzept des guten Grundes? Dann habe ich gesagt, nee, habe ich noch nie gehört. Und dann hat er mir das, also es steckt natürlich ein bisschen mehr dahinter, aber zusammengefasst gesagt, jeder Mensch handelt aus einem bestimmten Grund, ob der unbewusst ist oder nicht, aber immer zur Bedürfnisbefriedigung. So,
genau.
Irgendwie gibt es zumindest ein Bedürfnis, weswegen ich handle. Und das, glaube ich, sehen wir viel zu wenig. Das heißt, ob das der Drang nach Aufmerksamkeit ist, ob das möglicherweise eine Selbsterfahrung ist, die man überträgt und projiziert auf andere. Es gibt immer einen Grund. Den erfahre ich aber erst, wenn ich mit den Kindern ins Gespräch einsteige. Und genau das, was Sie gerade geschildert haben, spricht mir so sehr aus der Seele, dass wir Kinder berühren müssen emotional. Im Kleinen, dass wenn ich hier sitze mit Schülern und einer hat dem anderen was angetan und dann geht vielleicht das Opfer mal raus, weil auf Augenhöhe es schon wieder geklärt wurde, aber ich dann mit dem anderen, mit dem Täter nochmal arbeite und sage, hast du ihn gesehen? Siehst du deinen Gegenüber? Wie fühlt er sich? Und ich muss ein bisschen böse sagen, es gibt immer dann Momente, da kommen den Tätern die Tränen. Und dann weiß ich, okay, jetzt bist du im Kern.
Jetzt ist was passiert. Ja.
Und dann habe ich aber auch die Chance reinzugucken und zu sagen, gut, ich nehme mal an, das ging gar nicht gegen ihn. Was ist das Problem? Sprich mit mir. Wo kann ich dir helfen irgendwie? Und dann nicht als Vorwurf, sondern dann zu gucken, was ist denn gerade bei ganz, ganz aggressiven Kindern oder bei aggressiven Haltungen der wirkliche Hintergrund? Welche Enttäuschung sitzt dahinter? Welche Schwere auf der eigenen Seele sitzt dahinter? Die Zeit muss ich mir nehmen. Und da sind wir wieder beim Thema, dafür bräuchte ich mehr Ressourcen, mehr Sozialarbeiter und so weiter, die auch das machen. Nur, das, was Sie geschildert haben, das bei den Memes stimmt für Geschichtsunterricht. Woher sollen Kinder, die wissen, das ist irgendwie verboten, also reizvoll, jeder lacht darüber. Einige Kinder sagen dann sogar, naja, ich habe es von meinem Vater bekommen oder irgendwas. Das ist Anfang und Ende der Geschichte, fällt mir nicht mehr viel zu ein. Aber dann sehe ich Kinder, wenn ich sie konfrontiere mit einem kurzen zusammengeschnittenen Video aus dem Holocaust und sage, du brauchst nichts wissen, du musst nur wissen, dass dieser Mann dafür verantwortlich ist, sprich Hitler an der Stelle. Dann gucken die Kinder einen fassungslos an und sagen, ja, das wusste ich nicht, sonst hätte ich das ja nie gemacht, um Gottes Willen. So. Und das sind genau die Momente, ich glaube, das ist der einzige Weg, wie wir diese Büchse der Pandora im Griff behalten, wenn wir Emotionen walten lassen und wenn wir tatsächlich diesen ethisch-menschlichen Gedanken in den Vordergrund stellen. Das mag sich pathetisch anhören, aber ich glaube wirklich, dass eine große Chance ist. Nur dann müssen wir auch entsprechend agieren. Das geht nicht nur durch Verbote und Einschränkungen. Das ist die andere Seite der Flankierung, aber das Wichtige ist, Menschlichkeit in den Vordergrund zu stellen.
Wobei ich hier sagen muss, also im Grunde sprechen wir ja etwas an, wo wir sehr viele Disziplinen brauchen würden.
Ja.
Psychologen, Schulsozialarbeiter haben Sie schon genannt. Und Sie als Lehrkräfte sind hier alle unglaublich gefordert auch.
Ja.
Aber wenn ich die Ausbildung von Lehrkräften anschaue, ist es ja eine sehr starke kognitive Leistungsorientierung, die hier im Vordergrund steht. Und das sind ja Themen, mit denen Sie, meine ich, also wenig konfrontiert werden in Ihrer Ausbildung.
Die Zuhörer würden mich jetzt schmunzeln und lachen sehen, weil das ist genau das Thema, ne? Wenn ich mit den Jungen, wir haben gerade wieder Studenten hier, die ein halbes Jahr schulische Praxiserfahrung sammeln, phasenweise, wenn ich die Frage, Mensch, wie läuft's denn ab? Ganz ernsthaft, da wird mir Angst und Bange. Es hat sich nichts, aber auch wirklich gar nichts geändert in den letzten Jahren. Noch nicht mal in meiner Ausbildung liegt jetzt über 20 Jahre zurück und auch da hat sich nichts geändert. Das heißt, natürlich sind wir auf einem völlig falschen Weg. Ne? Wir verändern halt nichts. Wir setzen vielleicht was obendrauf. Jetzt gibt es möglicherweise in den ersten Studiengängen im Lehramt auch die Verpflichtung, sich mit medialen Medien aus oder mit medialen Werkzeugen auseinanderzusetzen. Aber die Grundausrichtung ist halt keine andere geworden. Und ich glaube auch, die pädagogische Arbeit müsste so viel mehr als die fachliche Arbeit in den Vordergrund rücken. Sicherlich zumindest für den Bereich der pubertierenden Kinder. Dass wir eine Fachlichkeit brauchen, ist gar keine Frage. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir das ganze System der Lehrerausbildung auf den Prüfstand stellen müssen und dass wir völlig neu ansetzen müssten. Und zwar ist schon direkt, wenn junge Schüler, sage ich mal so, die nach dem Abitur eigentlich direkt ins Studium gehen würden, ich glaube, da müsste eine Verpflichtung erstmal in die Schule zu kommen und Luft zu schnuppern und zu sagen, was ist da los, will ich das wirklich? Vielleicht auch mit dem Sozialpraktikum, vielleicht auch übrigens mit dem Einsatz in psychologischen und psychiatrischen Einrichtungen, um zu sehen, was kann Kindern im schlimmsten Fall passieren und warum ist es so wichtig, dass ich ein Lehrer mit Herz und Kopf und Verstand werde. Das ist total wichtig, glaube ich, die Abgründe zu erkennen und zu sagen, da darf niemand hingeraten. Und dann muss ich wirklich mich verabschieden von dieser extremen akademischen Laufbahn. Wir brauchen handfeste Leute, die handfest mit den Kindern arbeiten. Deswegen bin ich auch übrigens sehr offen für Quereinsteiger, die sagen, okay, ich habe ganz viel in meinem Leben erlebt und ich kann ganz viel weitergeben. Herzlich willkommen. Nur dieser Weg, wie wir ihn jetzt fahren, der führt nicht nur möglicherweise gegen eine Wand. Ich glaube, wir rammen schon das dritte oder vierte Mal gegen diese Wand, um ohne zu sehen, dass wir nichts damit mehr erreichen können, was wir gerade tun.
Und trotzdem wird in Schulen ein sehr starker Fokus darauf gelegt, die technische Ausstattung weiter voranzutreiben, iPad-Klassen zu haben, also tatsächlich auch hier wieder den Fokus darauf zu legen, dass wir am Ball bleiben, dass unsere Kinder gesellschaftlich dazu gerüstet werden, in dieser Gesellschaft auch digital entsprechend etwas zu können. Ich tue das nicht dementieren, dass wir das nicht brauchen. Natürlich brauchen wir das auch. Aber wir brauchen das, was Sie eben geschildert haben, mindestens genauso. Denn dann erst schaffen wir es auch, reflektierte, kritische Menschen zu erziehen. Und im Moment, glaube ich, wird alles reingepackt und alles reingepackt, weil wir alle ja sowieso hinterher hinken und gucken, wo bleiben wir dabei.
Das würde ich sogar noch verstärken, da alles reinpacken, tun die Menschen und die Generation, die selber überhaupt gar keine Medienkompetenz hat, eigentlich aufgebaut. Also es ist mir total wichtig, da auch immer kurz hinzuweisen, denn es gibt natürlich Experten, die sich als Experten herausgearbeitet haben, aber so als ganz Normalbürger, ich bin 1980 geboren, ich weiß, wir hatten einen Computerraum in der Schule, aber das war's auch. Ich weiß nicht mal mehr, ob ich da drin war irgendwie und ob ich da gearbeitet habe. Das heißt, das ist ja irgendwie so autodidaktisch. Man meint so, Medienkompetenz entwickelt zu haben und hat ein bisschen was gelesen. Und das ist dann schnell diese technische Debatte, die wir haben, dass wir Digitalisierung mit Technisierung verwechseln.
Genau.
Und ich glaube, das ist ein Riesenthema, insbesondere wenn wir jetzt über KI sprechen. Das heißt, auch diese digitale Ethik beziehungsweise der Umgang mit sozialen Netzwerken und all das muss ja automatisch für, und da rede ich nicht von ChatGPT, da rede ich tatsächlich von Deepfake, von Bildbearbeitung und so weiter, mitgedacht werden. Und wenn wir in den Schulen, also ich bin immer wieder erschrocken, wenn ich in Kollegien gehe, übrigens meine eigenen Fraggles hier nehme ich manchmal nicht aus und ich spreche von den sogenannten 4K, dann gucken mich Lehrkräfte an und sagen, was willst du? Naja, also kritisches Denken, Kommunikation, Kollaboration, kreativ sein, habe ich noch nie gehört. So, dann denke ich mir, okay, was ist denn mit uns, dass wir genau darüber nicht nachdenken? Und wenn ich mal die 3K außen vor lasse, aber nur kritisches Denken mir in den Vordergrund drücke, dann sehe ich doch, und dann sind wir wieder bei dem, was wir vorhin besprochen haben, bei Dilemmata den Kindern zu präsentieren und so weiter, wirklich sie vor Situationen zu stellen, wo sie denken müssen, wo sie hinterfragen müssen, wo sie Entscheidungen in ausweglosen Situationen treffen müssen. Das heißt, dieses kritische Denken ist doch die Zukunftskompetenz für uns, um überhaupt sich wirklich diesen ganzen Entwicklungen entgegenstellen zu können. Wir haben ja dafür gar keine Kompetenz im Moment, das zu tun. Und da wird mir Angst und Bange, wenn ich überlege, welchen Ausbildungsstand wir in den Lehrerkollegien finden, welchen Ausbildungsstand Eltern haben an der Stelle, aber übrigens auch Entscheider in politischen Gremien und Verwaltungspositionen, die letztlich sagen, ja oder nein. Da haben wir, glaube ich, sehr viel aufzuholen, um es milde zu sagen.
Frau Müller, Frau Kimmel, ich würde gerne abschließend noch eine Frage an Sie gemeinsam stellen, die Sie natürlich nacheinander beantworten können. Vielleicht können wir ein bisschen positiven Ausblick ans Ende von dieser Podcast-Folge setzen. Was glauben Sie, brauchen wir jetzt am allermeisten? Eine Sache. um Kindern und Jugendlichen bei ihrem Aufwachsen in der heutigen Zeit gut zur Seite zu stehen, damit wir dann irgendwann hoffentlich ein Buch schreiben können mit dem Titel »Wir haben unsere Kinder nicht verloren und nicht alleine gelassen«. Frau Müller, fangen Sie doch bitte an.
Ich mache mal eine Mischung aus positiv und negativ. Wir brauchen ein positiv schlechtes Gewissen, sprich ein Bewusstsein, dass wir die Kinder zu sehr allein gelassen haben und damit jetzt mutig sind, wirklich diese große Fragestellung anzugehen, um zu sagen, Leute, lass uns nicht die Lösung suchen, aber lass uns die Kinder begleiten. Und dann finden wir vielleicht einen Weg, wie wir uns das gelingen kann.
Frau Kimmel?
Wir brauchen Erwachsene, die zuhören, die aufmerksam sind, die mit Kindern ins Gespräch stehen und nicht mit dem Zeigefinger nur diese Gespräche begleiten, sondern ernsthaft auch hinhören und überlegen, wie sie Kinder unterstützen können, dass sie sich positiv weiterentwickeln können, dass sie Kompetenzen aufbauen, die sie stärken.
Frau Müller, Frau Kimmel, vielen Dank, dass Sie zu Gast waren bei ClickSafe fragt.
Sehr gerne.
Ja, herzlichen Dank.
Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch mehr zu dem Thema unserer heutigen Podcast-Folge wissen wollen, dann gibt es da zunächst natürlich das Buch von Frau Müller, »Wir verlieren unsere Kinder«, erschienen im Drömer Verlag. Das Buch ist erhältlich als gebundene Ausgabe oder auch als E-Book. Zur letzteren Variante musste ich greifen, denn das Buch ist momentan ausverkauft und wird zurzeit nachgedruckt. An der Stelle noch einen herzlichen Glückwunsch zu dem Erfolg, Frau Müller.
Danke.
Aber auch bei ClickSafe finden Sie natürlich viele Materialien für Lehrkräfte, aber auch für Eltern rund um die Themen, zu denen wir heute gesprochen haben. Auch bei uns sind die Materialien meist als Printversion und als Download kostenlos erhältlich. Schauen Sie also gerne bei uns vorbei auf www.clicksafe.de. Ein Material, das ich anlässlich unseres heutigen Gesprächs noch einmal hervorheben möchte, ist unsere Regeln für den Klassenchat. Mit diesem Unterrichtsmaterial können Sie in der Klassengemeinschaft gemeinsam Regeln entwickeln, wie im Klassenchat miteinander umgegangen werden soll, was dort gepostet werden darf und was nicht. Und passend dazu gibt es auch ein Plakat, das Sie kostenlos bei uns bestellen können, um diese gemeinsam entwickelten Regeln dann für alle gut sichtbar im Klassenraum aufzuhängen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
ClickSafe fragt. Der Medienpodcast der EU-Initiative ClickSafe. Viele Informationen, Materialien und Tipps zum sicheren Umgang mit dem Netz findet ihr auf clicksafe.de.